Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem schönen Thema Plattformökonomie. Und ich habe wieder einen tollen Gast, nämlich Dirk Engelbrecht, Gründer der Andugo GmbH. Hallo Dirk.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi.
Starten wir wie immer direkt rein ins Herz. Warum gehört der Plattformökonomie die Zukunft deiner Meinung nach?
Ja, kurze Frage, große Antwort möglich.
Ja.
aber vielleicht bringen wir es möglichst auf den Punkt. Ich denke, wir können in allen möglichen Segmenten außerhalb von B2B schon nachverfolgen, was die Möglichkeiten und der Einfluss von Plattformen allgemein ist. Also ob das Online-Shopping-Plattformen sind, ob das digitale Ökosysteme sind und neue Geschäftsmodelle, die einhergehen. Mhm. Mobilität, Einkaufen, das sind ja alle Elemente, die kennen wir aus dem B2C-Bereich nur zu gut. Und wenn man sich jetzt vorhält, oder jetzt wäre eine Rückfrage, warum sollte das im B2B nicht so sein? Ja. Also der wesentliche Fokus, der wesentliche Vorteil, den wir im Consumer-Bereich haben, ist, diese Plattformen umsorgen uns als Nutzer ja mit allem, was wir nutzen und haben wollen. Das heißt, selbst wenn wir im Privaten sagen, Amazon ist ja, nervt mich, möchte ich eigentlich nicht unterstützen. Amazon hat es eine ganze Zeit lang geschafft und ich behaupte an vielen Stellen immer noch, dass sie einem einfach die beste Experience bieten. Also sie schaffen es einfach, dass man so umsorgt wird, dass man sagt, ja, außenrum ist doch mühsam. Also man muss bewusst sich entscheiden, nicht über Amazon zu gehen. Nur als ein Beispiel. Und diesen Trend, den erkenne ich oder den erkennen viele, denke ich, auch schon im B2B-Bereich, dass es darum geht, den Kunden, ob das jetzt eine Person im Consumer-Bereich oder im Business-Bereich ist, den Kunden möglichst so zu umsorgen, dass die Alternativen immer schwerer werden zu argumentieren.
Ja.
Das ist ein wesentlicher Vorteil von Plattformen und damit auch der gesamten Plattformökonomie. Und deswegen behaupte ich, dass da ein ganz, ganz essentieller Teil der Zukunft drin liegt im B2B-Bereich.
Ja, kann ich dir absolut zustimmen und ich wundere mich schon seit Jahren, warum das nicht schon der Fall ist. Beispiel, man kann sich natürlich fragen, wenn sozusagen die Kundenzentriertheit eine der Hauptdriver ist für Plattformökonomie, kann man sich natürlich fragen, warum die Unternehmen nicht selbst schon so kundenzentriert agieren, dass man vielleicht gar keine Plattform braucht. Oder was ist dann nochmal der Unterschied zwischen einer Plattform und wenn einfach ein Einzelunternehmen sehr kundenzentriert agiert?
Ja, und das greife ich doch gleich ganz gerne auf, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also Plattformökonomie ist ein toller und wichtiger Trend. Aber den anderen Aspekt, den du jetzt genannt hast, dieses Kundenzentrierte, also das ist ein unumgänglicher Faktor. Ob deine Plattform noch neutral dazukommt oder nicht, ist völlig nebensächlich, weil wir uns gerade im B2B-Bereich, und da bin ich fest von überzeugt, nicht mehr über die besten Technologien beim Kunden fahren kann, sondern eben über die besten Services. Und damit, da geht ja einher die beste, jetzt wieder Buzzword, die beste Customer Experience. Klingt jetzt hochtrabend, ist aber eigentlich ganz trivial. Also wenn wir es unserem Kunden, unserem B2B-Kunden so einfach machen, wie nur möglich, an Folgegeschäft, Service Cases, Lösungen für spontane Probleme, Anfragen und zu kommen, dann wird dieser Kunde sich natürlich auch nicht von uns abwenden. Und da sind wir noch nicht in, unser Produkt ist halt auf das letzte Mühe ausgeschlachtet.
Ja, ich würde dich gerne zu einigen Kundenterminen mitnehmen, in der Hoffnung, dass vielleicht einige unserer Kunden dann auf dich hören, wenn sie auf mich nicht hören, weil ich versuche, diese Story schon seit Jahren zu erzählen und es ist extrem schwer in der Industrie, weil diese ingenieursgeprägten Unternehmen genau von der gegenteiligen Seite herkommen, nämlich aus der Technik. Sie haben Jahre, Jahrzehnte, sage ich mal, von ihrem Patent, ihrer Hochtechnologie gelebt und im Marketing vor allem die Produktfeatures in den Fokus gestellt. Und es ist irre schwer für die, diesen Mindshift herzustellen. Und das führt mich auch schon zur nächsten Frage, weil ich hatte gesehen auf deiner Website und auch im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, du sagst selbst, du hast Andugo aus Frust über den Stillstand der Branche gegründet, was mir sehr gut gefällt. Was meinst du damit?
Ja, ich relativ es nicht, sondern das ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Dieser Frust führte dazu, dass ich behauptet habe, es geht besser. Also das ist ja, ne, man muss ja, wenn du was gründest, dann denkst du dir, ich habe da was gefunden, ich könnte da ein Problem lösen oder ich habe ein Problem erkannt und möchte das lösen. Und dieses Problem hatte ich auch vor der Andugo schon erkannt, wollte das lösen innerhalb eines Konzerns. Und man hat mich jetzt letztlich nicht so gelassen, wie ich das gerne auch in der Geschwindigkeit realisiert hätte. Und einer der Faktoren, den hattest du gerade angesprochen, ich selber bin auch Maschinenbauer, also von der Uni schön theoretisch, ne, was ich nicht selber entwickelt habe, das kann auch nichts sein. Das war so ein bisschen das Mindset, was wir mitbekommen haben. Und das findet sich einfach immer noch in der Industrie wieder. Und gerade bei Unternehmer und Innen, eben, ja, die jetzt schon 20, 30 Jahre am Markt sind, ist es auch kaum mehr rauszukriegen. Also man hat sich über das beste Produkt positioniert. Und das kriegst du auch aus großen Konzernstrukturen aktuell noch nicht so ohne weiteres raus. Dass wir weggehen von, wir verkaufen, wie gesagt, das schneller, höher, weiter, das beste Produkt, versus wir haben einfach die beste Zugänglichkeit zu diesem Service. Und ich würde das gerne anhand eines Beispiels machen. Ich nutze das auch ab und an mal in Vorträgen. In der Vergangenheit hat man gesagt, das erste Produkt verkauft der Vertrieb, alle weiteren der Service. Also ne, hier ja. Support. Und das ist, ich denke, das ist ein valider Punkt. Ich behaupte aber, das ändert sich in Richtung, der erste Umsatz kommt über die Produktplattform und alle weiteren werden über Services generiert. Ganz triviales Beispiel, die Kaffeemaschine, also der Produkt, die Produktplattform ist die Kaffeemaschine und die Services, die wir dann nutzen, sind die Kapseln. Und diese Modelle, auch hier wieder, wir wollen Kaffee, wir wollen keine Hochglanz-Kaffeemaschine, wir wollen einen genialen Kaffee, einen Genuss. Und so kann man das in die B2B-Welt, jetzt meine Vergangenheit, in die Robotik übertragen. Eigentlich ist der Roboter, die Hardware selber, das Mittel zum Zweck für eine flexible Bewegung. So, jetzt aber, und du hast es eben gesagt, diesen Mindshift nicht nur an einzelnen Personen irgendwie letztlich initiiert zu bekommen, sondern, und das ist das Wichtige, in den Prozessen verankert zu bekommen. Das heißt, neue Ziele am Jahresende, nicht mehr 30 Stück Hardware, sondern vielleicht 70 Licenses oder what, also in welche Richtung auch immer das gehen mag. Es ist eine Veränderung von Strukturen, die sich halt lange Jahre dann doch etabliert haben und so gewissermaßen dann auch festgefahren haben.
Und es gibt ja auch schon sehr wenige zwar, aber einige Leuchtturmbeispiele, die das schon ganz gut machen. Ich kenne zum Beispiel Hilti, die verkaufen inzwischen Löcher und keine Bohrer mehr. Ne? Und machen eben die Maschinen werden eigentlich als Service zur Verfügung gestellt. Das heißt, du kaufst auch nicht mehr ein bestimmtes Modell, sondern du sagst, welche Löcher möchte ich denn bohren? Ja. Und Hilti sorgt dafür, dass du eben alle Maschinen als Service kriegst, dass die immer auf dem neuesten Stand sind, aufgeladen, so wenn sie Akku sind und so. Das ist ein gutes Beispiel. Und wir hatten auch einen anderen Hersteller im Bereich so Klimatisierung von Geschäftsgebäuden. Und der ist auch weggegangen von, wir verkaufen eben die Klimamaschinen, das ist das Wort, und verkaufen jetzt im Monat Kubikmeter klimatisierte Luft.
Ja.
Und ja, also das geht schon. Ist aber natürlich mit extrem viel Change verbunden, weil das eigentlich durch alle Abteilungen geht.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, ob sich da manche B2B-Unternehmen entweder nicht dran wagen oder vielleicht auch einfach ein bisschen überfordert sind, also vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie dahin kommen, weil es ist auch nicht einfach. Ja, es klickt dann als externer Berater immer so leicht, ja, mach halt einfach. Ja. ist nicht einfach, ne?
Und das vielleicht auch nochmal unterstreichen, also einfach, und wir sprechen hier nicht von, lass uns mal morgen das Geschäftsmodell auf um 180 Grad wenden. Was mir aber ganz wichtig ist in all diese Diskussionen rund um Plattformen, digitale Transformation, ist, dass man überhaupt mal erkennbare erste Schritte sieht.
Ja.
Und das erkenne ich tatsächlich ganz wenig. Also dass Leute sagen, ich setze mich damit ernsthaft auseinander, nicht nur auf Strategiefolien in PowerPoint, sondern eben wirklich mit Handlungen. Lass uns mal was ändern, lass uns Risiken aufnehmen, nämlich Entscheidungen treffen, die nicht sagen, ich sitze das jetzt aus, bis da irgendjemand anders halt irgendwie was, da soll der Marktbegleiter erstmal gucken, ob es geht. Das ist halt so ein gewisses Mindset, was wir jetzt gerade im Businessmodell, im Geschäftsmodellbereich nicht mehr, würde ich sagen, nicht mehr lange aussitzen sollten.
Ja, da wird noch sehr viel aus Bauchgefühl heraus auch entschieden. So, da gibt es immer noch diese Meinung, ja, Plattform funktioniert nicht im B2B, weil die Produkte sind ja zu komplex und macht eh keiner. Was du eigentlich nur valide sagen könntest, wenn du es eben ausprobiert hast und es nicht funktioniert hat. Ne?
Ja, aber und wenn man ein bisschen Scheuklappen anzieht und sagt, ach ja, ich ignoriere mal Amazon oder Alibaba oder andere, die halt auch im B2B-Bereich in anderen Regionen schon deutlich mehr Erfolge feiern.
Ja, und außerhalb der Industrie, ne? Amazon Business gibt es ja auch schon für Geschäftsprodukte und so.
Eine Ergänzung noch zu diesem, gerade auch was diese, ja, vielleicht nochmal in Richtung Frustration und Wandelbarkeit, weil wir haben jetzt, oder ich kenne, meine Perspektive ist natürlich auch sehr angebotslastig. Also, ne? Der eine ist der Anbieter, der sagt, ich muss mich, oder ich behaupte, der muss sich verändern. Das andere ist es aber auch, dass sich etablierte Prozesse beim Suchenden ändern müssen.
Total,
ja. Also jetzt gehen wir mal auf einen großen Automobilisten ein oder mehrere, ist ja egal. Also die wirklich riesengroßen Firmen, die haben meistens einen Anforderungskatalog von 748 Seiten, den ein Zulieferer erfüllen muss, bevor er überhaupt in die Auswahl kommt, um sich für Projekte zu bewerben. Das hat alles seine Validität. Also aus Vergangenheit gesehen ist es wichtig, dass wir da gewisse Checkmarken setzen. Jetzt stelle ich aber in Frage, ob diese Art und Weise der Checklisten ausfüllen noch valide ist. Das heißt, es gibt so viele Informationsquellen und es gibt so viele Möglichkeiten, auch Firmenprofile einzuschätzen und in eine Interaktion zu treten, bevor wir uns halt auf 6 Monate Legal-Prozesse einlassen, dass sich auch hier das Mindset ändern muss. Wie können wir denn auch unsere Zuliefererketten verschlanken und mehr Innovation zulassen? Weil wenn ich einen Pool von Zulieferern habe, sagen wir mal 100 Zulieferer, und diese 100 Zulieferer haben alle die Checklisten erfolgreich ausgefüllt. Jetzt habe ich in meiner Produktion, würde ich gerne aber vielleicht einen neuen Prozess einführen, ich habe andere Bauteile. Jetzt kann es ja sein, dass der 101. Zulieferer, der nicht in meinem Pool ist, der aus einer ganz anderen Region kommt, der hat die Lösung, ich komme aber gar nicht hin. Weil meine 100 Zulieferer, die können das einfach nicht und wollen das auch nicht, die kennen sich damit halt nicht aus. Und damit grenze ich ja gewisse Innovationsmöglichkeiten aus. Und das ist auch wieder geschuldet den Prozessstrukturen. Das heißt, wenn man hier, und das ist auch eine Schwierigkeit im B2B, die Entscheidungszyklen in B2B sind einfach enorm aufwendig. Und auch das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber auch hier bin ich davon überzeugt, dass sich was verändern muss, damit wir schneller werden in den Entscheidungen.
Ja, gebe ich dir absolut recht, weil wir sehen ja einfach, dass der Innovationsdruck stetig zunimmt und die Innovationszyklen kürzer werden. Der Einkauf hat sich jetzt nicht nur wegen der Lieferproblematik, die wir aktuell haben, aber insgesamt, glaube ich, die Supply Chain noch nicht drauf eingestellt, auf dieses Tempo. Weil ja, wie du sagst, ne, teilweise dauert es Jahre, um irgendwo als Supplier gelistet werden. Da macht es natürlich schnelle Veränderungen an der Produktion oder sowas schwierig, wenn zumindest deine aktuellen Supplier das nicht liefern können. Ne? Wie funktioniert denn eure Plattform in kurzen Sätzen erklärt?
Ja, also in aller Kürze, die Andugo.io-Plattform vermittelt Produktionsoptimierung von Fachfirmen zu Unternehmen mit eigener Produktion. Mal in ganz High-Level gesagt, wir bringen Nachfrage und Angebot im Maschinen- und Anlagenbau zusammen.
Kannst du vielleicht ein Beispiel geben, wie das aussehen würde?
Klar. Ich stehe in meiner Fabrik und betreibe ein paar Werkzeugmaschinen und sage mir, Mensch, der Engelbrecht, der belädt die jeden Tag und zwar in einem Schicht und dann die Frau Engelbrecht in der zweiten Schicht. Vielleicht kann man diese schwere, monotone Tätigkeit entlasten. Dann könnte ich auf der andugo.io-Seite nach der Werkzeugmaschine selber suchen, finde Erfolgsbeispiele, Trainings, Videos, Updates, Services, alles, was ich um diese Maschine bräuchte. Oder aber die Maschine ist vielleicht noch nicht online, dann suche ich einfach nach den Experten, die das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen schon mehrfach automatisiert gelöst haben und dann deren Standardprodukte. Und damit bin ich in der Recherche industriespezifisch auf den Bereich Produktionstechnik so schnell, wie mir das keine andere Plattform liefern kann. Ich finde validierte Informationen und damit reduziere ich Kosten, Risiken, ja, und vor allen Dingen die Zeit und den Aufwand für Projektentscheidungen und damit für die Optimierung meiner Kennzahlen.
Ja, hört sich eigentlich logisch an. Warum ist noch nicht jeder dein Kunde?
Ja, und da wären wir jetzt gerade bei unseren ersten Fragen, also Thema Mindset. Thema Mindset, Industrie ist, ich verteidige meinen Markt und meine Lösung und nicht, ich entwickle meine Lösung überregional. Das heißt, im Maschinen- und Anlagenbau ist es einfach immer noch der Sondermaschinenbau. Jede Lösung ist meist eine individuelle Lösung, weil wenn alle die gleichen Bauteile, also dann, ne, sondern es sind ja alles unterschiedliche Bauteile und Produkte, die produziert werden. heißt, die Firmen, die sagen, Mensch, für mich erkenne ich eine Chance darin, dass ich vielleicht Anfragen kriege, die zu meinem Portfolio passen, die nutzen und die sehen ein Potenzial darin, sich auf einer Plattform wie der Antugo.io zu positionieren, zu sagen, guck mal Welt, das kann ich. Ich muss keinen IP-Preis geben, ich sage nur, guck mal, das kann ich. Wenn du eine ähnliche Anfrage hast, kommst du zu mir. Dann gibt es die andere Seite oder das andere Mindset, die sagt, ja, Moment mal, also erstmal, ich kenne meine Kunden ja, die bestellen jedes Jahr wieder, warum soll ich, da wären wir wieder bei verteidigen. Und das andere ist, ich rede ja nicht über meine Lösung, weil dann wüsste ja der Nachbarort oder der Huber, wüsste dann ja, dass ich Werkzeugmaschinen entlade. Und der kann sich dann ja gucken, welche Produkte ich nutze und dann kann er das auch. Das ist das andere Mindset. Und das hinterfrage ich ja auch immer deutlicher und immer kritischer, weil wenn die Lösung nur dadurch besticht, dass ich einen gelben Roboter mit einem blauen Greifer und einer türkisen SPS zusammen verheirate, dann ist das kein Alleinstellungsmerkmal. Und da wären wir jetzt wieder bei der eingangs gesagten, was ist denn eigentlich auch der Unterschied, den ich meinem Kunden biete versus meiner marktbegleitenden Firma? Das ist nicht die Lösung, gerade im Sondermaschinenbau, sondern es ist dann auch die Zugänglichkeit des Services, die Abrechnungsmodelle, es sind die Wartungsfreiheit. Das sind alles Elemente, die zählen viel mehr als diese einmal konstruierte Sondermaschine.
Ja, das ist halt der harte Hammer, sage ich. Ja, weil abgesehen von schon den Challenges, was Digitalisierung grundsätzlich bei Industrieunternehmen betrifft, ist das, glaube ich, die größte Kröte, die es zu schlucken gilt, einzugestehen, dass das Produkt gar nicht mehr den Unterschied ausmacht. Ne? Weil dadurch bildet sich der größte Teil des Stolzes dieser Unternehmer, dass sie sagen, ich habe dort den schönsten, den besten Roboter. Ja. Und das ist natürlich hart, sich dann auch einzugestehen, okay, das ist vielleicht gar nicht der Grund, warum die bei mir kaufen. Ne? Bisher war sicher ein großes Element, die kannten halt den Jürgen aus dem Vertrieb, der war halt bei denen, der war im Kaffee trinken, die kennen den. So hat das ja bisher oft funktioniert, das funktioniert aber immer schlechter, nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch demografischer Wandel, neues Kaufverhalten, globaler Wettbewerb und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass in Zukunft ja die Geschwindigkeit ganz entscheidend sein wird im B2B, wie wir es ja bei Amazon und anderen auch schon kennen, und die Customer Experience, die du vorhin ja auch schon erwähnt hattest. Und da schafft man es wahrscheinlich oftmals als Industrieunternehmen auch gar nicht alleine, diese Customer Experience zu schaffen, sondern man muss eigentlich auch in Ökosystemen denken, wo man aus der Kundenbrille heraus überlegt, okay, ich verkaufe ihm vielleicht den Roboter, was macht er denn damit? Also welche Lösungen gibt es noch drumherum, die er braucht, um dahin zu kommen zu seiner Lösung? Ja. Und wie kann man da vielleicht zusammenarbeiten? Ne?
Ja, und da lass mich da noch ergänzen, dieses auch hier das Verhalten aus, also wir haben jetzt der Roboterhersteller oder der Komponentenhersteller ist eine Perspektive, dann gibt es aber diese Sondermaschinenanlagenbau, die arbeiten in Projekten. Also Engelbrecht, digitaler Vertrieb brauche ich nicht, bin 15 Monate ausgebucht. Super. Aber wenn du 15 Monate ausgebucht bist, dann bist du halt auch null wachstumsfähig. Ne? Weil wenn dein Projektgeschäft das einzige ist, was dich über Wasser hält, dann musst du halt jedes Mal wieder sorgen, dass du über Projekte die Leute auslastest. Und das ist in der zunehmend digitalisierten Welt ein Risiko, weil du die Einzelprojekte, das wird nicht mehr der ausschlaggebende, also der Faktor wird nicht mehr, ich bezahle dir einmal 500.000 Euro und dann nie wieder, sondern es geht eher in diese kontinuierlichen Umsätze. Ja. Das bedeutet, wir müssen eine Produktisierung fortführen oder eine Modularisierung. Und diesen Mindset zu verankern, also bei Sondermaschinenbauern zu sagen, wie könnte ich deine Sondermaschine denn in einzelne Puzzlesteine nicht zerlegen im Negativen, sondern so modularisieren, dass du diese Puzzlesteine für andere Anfragen, sagen wir mal, ähnlich geartet zusammenfügen kannst. Dann spart man sich auch hier wieder Engineering-Aufwände und. Und das ist etwas, da gibt es neue Startups auf dem Markt, die forcieren genau das. Die sagen also, warum denn so viele Engineering-Kosten, wenn ich das letztlich vieles der 80-20, also wenn ich 80% der Anforderungen über Module abbilde und die letzten 20 kann ich dann immer noch individualisieren, das ist schon ein Riesenvorteil gegenüber denen, die sagen, ja, pass auf, meine Lösung ist die beste, weil ich dir alles neu designe, genauso wie du willst. Das ist nicht mehr zukünftig das Entscheidungskriterium, auf keinen Fall.
Das glaube ich auch gerade in Deutschland. Also einerseits, ich glaube, der eine Treiber ist der digitale Einkauf, wie jetzt über deine Plattform zum Beispiel. Und das andere ist, glaube ich, aber auch der Fachkräftemangel. Das heißt, du wirst dir es irgendwann auch gar nicht mehr leisten können, für jeden da eine Extrawurst zu braten, sondern du musst eben schauen, wie schaffst du es mit möglichst vielen Standardmodulen einen möglichst großen Anteil deines Angebots abzudecken. Und die müssen dann dafür wahrscheinlich wiederum sehr viel einfacher und individueller zusammensetzbar sein.
Ne? So also, ist es ja. Kompatibilität.
Dass, ne? Genau, dass der Kunde im Prinzip sich die Individualisierung selbst schaffen kann durch die Zusammensetzung der Module. Ne?
Und um diese Brisanz noch ein bisschen mehr hervorzuheben.
noch weiter Salz rein, komm.
Ja, genau. Also wir haben jetzt hier in Deutschland hochbezahlte Ingenieure und Ingenieurinnen, die sitzen und engineeren von neu auf Projekte. Und das sind diese 15 Monate ausgelastet, unsere Projekte, 10 Millionen, das können wir niemals online abbilden. Halte ich für völlig naiv. Vor dem Hintergrund, dass es jetzt schon Anbieter gibt im Markt, die sagen, warum muss ich mir denn eigentlich hier hochbezahlte Ingenieure und Ingenieurinnen holen, wenn es die auch zum Beispiel in Indien deutlich günstiger gibt und die schaffen jetzt gerade vielleicht für ein Segment, wo du nicht in Automobilqualität arbeitest, da, wo halt wirklich alles 740 Mal gecheckt werden muss, sondern wo du schnelle Lösungen, pragmatische Lösungen brauchst, die immer noch sicher und zuverlässig sind, dann kannst du dir diese Ingenieurskompetenz mittlerweile auch schon aus anderen Ländern hinzuziehen. Und jetzt auf einmal beschleunigen wir natürlich auch diesen Trend, dass du hier vor Ort mit deinem Projektgeschäft halt irgendwann gar nicht mehr wettbewerbsfähig
sein. Ja, du wirst zu teuer sein auch, ja.
Genau. Und auch hier das Modell, was sich dahinter verbirgt, ist etwas, das ich ganz bewusst hervorheben möchte, ist, was ist das Alleinstellungsmerkmal meiner Ingenieure und Ingenieurinnen, die ich hier vor Ort habe? Was ist das, was man auch mit Übersee dann nicht lösen kann? Und das ist kompatible Module zu schaffen und diese Module in Anführungsstrichen wie geschnitten Brot in anderen Projekten zu fahren kann. Und zwar nicht nur ich als Maschinen- und Anlagenbauer, sondern auch meinem Kompagnon Maschinen- und Anlagenbau, Marktbegleiter, dem an die Hand geben, das ist ein Umdenken. Hinzu, und da sprechen wir vielleicht später auch nochmal zu, weg von Not Invented Here hin zu Open Source, wie wir das im Softwarebereich halt von Grund auf schon kennen.
Wir hatten vorhin schon angedeutet, okay, dass hier gerade in Deutschland noch so eine gewisse Skepsis herrscht, dass man sagt, ist alles schön und gut, Amazon kennen wir und so weiter, aber in unserem Bereich wird das nie funktionieren, weil eine Produktionslinie für ein paar Millionen Euro, die kauft niemand per Mausklick und das ist auch viel zu kompliziert mit allen Normen und Specs und so weiter, die man da einhalten muss, unsere Dokumentation, nur vorhin selber diese Kriterien der Hersteller angesprochen. Also warum glaubst du, dass dieser Gedanke sich hartnäckig hält und warum glaubst du, dass er eben auch irgendwann sich als falsch herausstellen wird?
Also warum hält er sich? Ich glaube, da ist viele Dinge kann man sich, glaube ich, auch also auch ich bin nicht die Generation Digital Native, ne? Also ich hatte, als ich klein war, noch kein Handy. Das heißt, wir sind ja irgendwann mit diesem Sprung dann zum Handy gekommen. Es gibt aber eine ganz neue Generation, die ist viel schneller. Die ist online einfach zu Hause. Das heißt, es geht da auch nicht mehr darum zu wissen, sondern wissen, wo das Wissen steht. Das heißt, mehr mit Google umzugehen, als Bücher auswendig zu lernen. Und das ist eine neue Generation, die so schnelllebig ist, die macht sich das Leben viel einfacher. Und die erkennt neue Chancen der Prozessverschlankung auch wirklich als Chancen an und nicht als Bürde. Und ich behaupte, dass viele, und jetzt ist das natürlich sehr pauschal, aber mal ein bisschen provozieren, dass viele Management-Ebenen, in denen, sagen wir mal, auch Experten aus der Industrie sitzen, dass die sich mit diesen neuen Medien so, dass man sich das so wenig vorstellen kann, dass dieser Wandel nicht initiiert wird, sondern tatsächlich blockiert wird. Und damit machen wir Tür und Tor auf für Silicon Valley und andere, die halt, die sagen, komm, Prozesse und Altes ist mir egal, ich mache das einfach neu. Disruption kommt aus einem gewissen Selbstverständnis, Selbstüberzeugung, dass man sagt, ja klar, ich disruptiere jetzt alles, wie ihr das habt. Und wir hier heißt einfach, Industrie sagt vielfach, bei uns ist das nicht möglich.
Ja.
So, jetzt, das ist einleitend, warum hakt es hier gewissermaßen an Geschwindigkeit. Und das andere ist es, die, jetzt, diese Möglichkeiten letztlich auch zu integrieren. Also alles, was wir von der Erstberatung im B2B-Bereich, alles, was wir von der Erstberatung bis zum Einkauf, zum Beispiel von großen Maschinen haben, das ist digital. Also wir kaufen ja nicht mal einen Prototypen von einer Weltpappenanlage. Das geht ja nicht.
Nee.
Das heißt, alles, was aber digital funktioniert, kann ja per se auch digital durch neue Technologien beschleunigt, vereinfacht, etc. werden.
Ja.
Und das ist ein Faktor, den, das würde ich gerne, das kann man gar nicht genug hervorheben, diese Engineering-Leistung, Küchenkonfiguratoren, wer hat sich denn früher vorstellen können, dass man das nicht nur am Reißbrett macht? Und das ist das Gleiche für komplexe Anlagen. Es wird immer einfacher und schneller. Und die Firmen, die das für sich schon in den Prozessen vorsehen und sagen, also wie stelle ich mich denn darauf ein, dass ich in 3 Jahren eine gewisse Geschwindigkeit aufgebaut habe, das sind die Firmen, die dann auch langfristig wettbewerbsfähig bleiben und nicht immer mehr in diesem Preiskampf versinken, weil sie eben von Greenfield zu Greenfield denken, also von Neuprojekt zu Neuprojekt.
Du hast es gerade auch schon angedeutet, weil was ich ja auch sehe in Deutschland ist, sag ich mal, die ganz großen Industriekonzerne, die haben das natürlich erkannt. Die Reaktion allerdings ist vielfach, dass sie eigene proprietäre Plattformen entwickeln, weil sie natürlich genau das sehen, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, dass die Marktmacht in Zukunft bei den Plattformen liegen wird und sie haben natürlich keinen Bock darauf, dass das Leute wie du sind, sondern sie möchten natürlich selbst ein Stück vom Kuchen haben und haben deswegen eigene Plattformen entwickelt. Wie siehst du das jetzt von Siemens und anderen? Wird das funktionieren oder wird das am Kundenbedürfnis scheitern?
Also ich maße mir jetzt nicht an zu sagen, das wird auf keinen Fall funktionieren. Ich behaupte auf jeden Fall, es wird eine ganze Zeit lang noch eine ganze Menge Plattformen geben, auch von unterschiedlichen Anbietern, die auch anders im Markt auftreten, auf jeden Fall. Was ich aber auch, ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Anzahl der Plattformen drastisch verringern wird. Hintergrund, und du hattest es gerade schon gesagt, proprietäre Plattformen sind in Anführungsstrichen Portale, also ein Kundenportal. Das steht im Kontrast zu einem digitalen Ökosystem. Ein digitales Ökosystem bringt Parteien zusammen und schafft mehr Wert, als die einzelnen Firmen alleine überhaupt erreichen könnten. Ein Portal schafft das vielleicht auch, aber immer um den eigentlichen Anbieter herum. Das heißt, immer wenn der Anbieter selber Partei ergreift und sagt, ich biete auch Produkte an, dann haben wir keinen klassisches Ökosystem mehr, sondern das ist eine geschickte Art und Weise, ein digitales Portal oder vielleicht auch eine Plattform aufzubauen, das ist ja eigentlich. Und da, wenn man sich jetzt wieder in den Kunden versetzt, und jetzt machen wir das mal aus meiner Vergangenheit heraus, Robotik. Also da gibt es die gelben, die orangen, die blauen, die grünen. Und ich als Endanwender habe jetzt einen blauen und einen grünen Roboter bei mir. Und ich hätte jetzt gerne die Produktdaten. So, dann wäre dieses proprietäre Modell bedeutet, ich melde mich erst im Kundenportal von dem Blauen an, danach nehme ich mir meine anderen Login-Details und gehe zu dem Kundenportal vom Grünen. Das ist aufwendig. Das heißt, da alleine schon aus Kundenperspektive ist ja ein Vorteil zu sagen, pass auf, hier hast du einen neutralen Login, hier findest du alle, digitales Ökosystem. Das ist jetzt ganz pragmatischen Vorteil gezeigt.
Gut, da würde der Roboterhersteller natürlich sagen, ich möchte natürlich, dass du den Grünen durch den Blauen ersetzt und dann bei mir einkaufst, ne?
So, richtig. Und auch dazu, ich meine, wenn wer behauptet, dass man das erreicht, indem man sein eigenes Portal aufbaut und sagt, komm mal zu mir und finde die Lösung, das ist halt schon wieder zu kurz gedacht. Auch da. Und deswegen ist das wesentliche Thema, ist, sich mit Plattformmodellen und Ökosystemen auseinanderzusetzen. Das ist etwas, das muss in der Industrie viel mehr verankert sein. Es gibt ganz oft gar keine Stelle in einer Organisation, die sagt, du, ich kümmere mich übrigens um Digital Business, um digitale Plattformen. Gibt es kaum. Also wirklich, es ist erstaunlich, wie selten.
Wir hatten ja eingangs gesagt, okay, wenn man jetzt Amazon als das Paradebeispiel nimmt, wodurch sind die groß geworden? Ja, nicht durch Brandliebe, sage ich mal, sondern durch Service und Customer Centricity. Wie kann man sich das im B2B-Bereich vorstellen? Also, dass das geht, ist mir klar. Ja. Aber Amazon betreibt das ja schon sehr radikal. Und ich glaube, im B2B-Bereich sind wir noch sehr am Anfang. Also, ich glaube, da ist noch eine da sind doch eigentlich auch sehr viele Möglichkeiten, auch in Richtung neue Geschäftsmodelle und so weiter zu denken. Wie siehst du das dort?
In dem B2B-Bereich, in dem ich mich auskenne, ist halt der Anlagenbau, die Produktionstechnik. Und da fängt es schon damit an, dass die Firmen gar keine Ahnung haben, wer ihr Endkunde eigentlich ist. Also wie willst du kundenzentrisch sein, wenn du gar nicht weißt, wie das Produkt verwendet wird, wo es steht, wer davor steht? Das ist schon per se meine Grundvoraussetzung, um kundenzentrisch zu arbeiten. Und das bedeutet auch hier in den Strukturen wieder umzudenken, wie kann ich das denn schaffen, dass da Transparenz auch gewollt ist? Und da gibt es unterschiedliche Elemente, die hierfür beachtet werden müssen, bis hin zu den NDAs, die halt die Endanwender, die großen OEMs sagen, also bei uns darf keiner und bloß nicht wissen, wer. Auch das ist in meinen Augen, wie gesagt, nicht ganz so unbedingt zielführend oder zukunftsträchtig. Genau, aber das ist...
Hast du überhaupt noch Freunde in der Industrie, oder?
Also sagen wir es mal so, ich kritisiere viel und biete aber, und das ist Kevin, biete ich immer wieder einen pragmatischen Einstieg dazu. Also wie man sagt, Mensch, so kann man sich ändern. Also, weil das eine ist Probleme finden und dann zurücklehnen und sagen, so, ihr macht mal, hahaha. Und das andere ist, und deswegen ja auch die Andugo GmbH. Wir behaupten, wir haben Probleme erkannt und versuchen mit der Industrie gemeinsam den Weg dieses Wandels zu gehen. Und nochmal, nicht von heute auf morgen, sondern über Jahre hinweg, weil das braucht fundamentale Veränderung. Aber so, das als kleiner Exkurs. Gibt es im B2B-Bereich diese die Möglichkeiten oder diese Plattformmodelle so aufzuziehen, dass man kundenzentrisch ist? Ja, und das braucht keine Millionenprojekte. Mhm. Nämlich vielleicht mal auch hier umdenken, wie kann ich meinen Service optimieren? Und zwar, und jetzt würde man sagen, hä, was willst du denn mit deinem Service optimieren? Also, weil alleine jetzt, gerade aus meiner Vergangenheit in der Welt Automationstechnik, haben wir Vertrieb hat Ziele und Service hat Vertrieb Ziele. Und teilweise wissen die untereinander gar nicht, wer mit wem spricht und was angeboten wurde. Und das alleine schon ist etwas, das hat Amazon oder andere Plattformen haben das nicht. Die haben einen Zugang zum Kunden und der wird von allen internen Bereichen bedient, abgestimmt aufeinander. Und die jetzt mosern und sagen, ja, und ich verbringe meinen ganzen Tag eigentlich nur noch mit CRM, ja, das ist leider die Grundlage dafür. Also Kundendaten, Informationen über die Interessenten, Informationen über die Gesuche, das ist echt Grundlage, um auch hier kundenzentrisch skalierbar zu arbeiten.
Ja, sehe ich auch so. Es wird sehr spannend sein zu sehen, was da möglich ist und was die Industrie auch bereit ist, sich zu wagen. Mhm. Was macht ihr denn anders als andere Plattformen?
Ich behaupte, wir bilden die Komplexität des Marktes, wie er heute ist, ab, ohne dass wir sie radikal verändern. Also wir muten keiner Firma zu sagen, wenn du mit uns arbeitest, dann musst du alles umstellen. Im Gegenteil. Wir sagen, du kannst mit uns arbeiten und kannst dir eigentlich eine Art Kundenportal für dich ausgestalten. Und dieses Kundenportal hat den Vorteil, dass es eben als Teil im digitalen Ökosystem agiert. Und damit individualisieren wir oder ermöglichen wir es Firmen, individuell mit den Möglichkeiten zu arbeiten und befähigen die Firmen selber, sich im Markt zu positionieren. Und das ist etwas, was wir zumindest bisher in der Industrie so noch nicht kennen oder sehen. Es gibt viele Plattformen und auch viele spannende Plattformen, also außer Frage, die Services anbieten, die sehr viel auch rund um das Thema E-Commerce gehen, also ne, Zugänglichkeit, Preise transparent machen. Das hat alles seine Validität und das ist alles wichtig. Wir setzen den Fokus darauf, dass die Firmen sich eben mit diesem Portal, mit diesem Kundenzugang, mit der digitalen Schnittstelle zu Partnern und Kunden auseinandersetzen und diese nutzen, um darüber dann natürlich auch in die Richtung E-Commerce auszubauen. Aber bevor wir sagen, wir kaufen jetzt off the shelf irgendwie komplexe Produktionstechnik, damit ist es nicht. Also wenn ich jetzt einen Greifer, einen Roboter und eine Fördertechnik kaufe, dann kriege ich nicht einen Imbusschlüssel und sage so, dann läuft das jetzt. Sondern da brauche ich meistens noch einen Integrator, dann brauche ich eine Sicherheitsabnahme und. Und das sind alles Elemente, die wir eben über dieses Vernetzen von Portfolios zusammenbringen.
Ja, habt ihr denn überhaupt schon viel Konkurrenz? Weil ich kenne jetzt gar nicht so viele so industriespezifische Plattformen. Man kennt natürlich sowas wie wer liefert was und solche Sachen. Ja. Aber so von eurem Modell kenne ich jetzt auch gar nicht so viel.
Also ich würde hervorheben, diesen Community-Ansatz, den wir fahren, den gibt es so nicht. Also diese digitale Zusammenarbeit, den kennen wir so auch noch nicht. Wenn jemand den findet, gerne melden, um mal was besser zu recherchieren. Es gibt aber sicherlich Plattformansätze, die zumindest immer wieder Teile davon, wo wir Schnittmengen haben. Das ist ganz klar. Genau, also so.
Und eigentlich so ein bisschen zwei Fragen kombiniert. Wir hatten ja schon gesagt, okay, die deutsche Industrie ist zögerlich. Du hast aber natürlich ja auch schon Kunden, die bei dir mitmachen. Mhm. Was ist so deine Hoffnung, was funktioniert, um die Industrie zu motivieren, mitzumachen? Und damit einhergeht auch die Frage, wie sieht so die Zukunft der Plattformökonomie in Deutschland so in den nächsten Jahren aus, deiner Meinung nach, was Wachstum oder Marktanteil oder Ähnliches angeht?
Also vielleicht zum Ersten, was glauben wir, ist ein Rezept, um Firmen zum Mitarbeiten zu bewegen oder zum auch positiven und euphorischen Mitarbeiten zu bewegen, ist, dass wir auf jeden Fall mal eine Vertrauensbasis schaffen müssen. Das heißt, gerade jetzt Plattformen, vielleicht auch hier Made in Germany, ist schon mal ein guter Einstieg, um für Industriefirmen aus der deutschen Industrie teilzunehmen, aber genauso aus dem europäischen oder sogar internationalen Raum. Ich denke, ein ganz wichtiger Faktor ist auch hier Transparenz über die Geschäftsmodelle, also dass man sagt, es ist kein gemeiner Lock-in, über den ihr nie wieder ohne uns arbeiten könnt. Das sind alles Elemente, die sind, glaube ich, wichtig, damit sich gerade große Firmen darauf einlassen, Tools wie diese zu nutzen, und zwar allgemein jetzt Plattformmodelle. Genau, so viel mal zum Einstieg, Vertrauen, pragmatische Mehrwerte, schnelle Effekte, das sind alles Elemente, die wir als Erfolgskriterien sehen. Und jetzt, wie sieht die Plattformökonomie oder wie sieht das Thema Plattformökonomie in Zukunft aus? Da mischt sich jetzt vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken rein. Ich behaupte, oder nicht nur ich behaupte, sondern ich bin eigentlich, hatten wir auch in mehreren Umfragen, jetzt nicht nur die wir gemacht haben, sondern auch diverse andere Firmen, Technologie ist nicht das limitierende Element in dem Wandel, den wir gerade vollziehen wollen. Also es gibt Plattformmodelle, es gibt Technologien, um eigene Plattformen zu bauen, es gibt Möglichkeiten bis hin zu digitalen Zwillingen, die zu realisieren. Also Technologie zu einer Veränderung der Geschäftsprozesse, der Geschäftsmodelle, zu einer digitalen Transformation sind genügend da. Der wesentliche Faktor ist das Thema Mindset. Und Mindset gar nicht unbedingt operativ an vorderster Front, sondern in den Management-Ebenen, die Entscheidungen stellen und oder die Weichen stellen und Entscheidungen treffen, um die Rahmenbedingungen des Wandels zu schaffen. Und das ist etwas, mein Wunschdenken ist es, dass es dort eine größere Offenheit für gibt und eine größere Awareness, wenn man so will, darüber, was denn überhaupt schon möglich ist und warum sich Wandel lohnt. Weil haben wir immer schon so gemacht und wie gesagt, wir sind 15 Monate ausgebucht und unsere Projekte sind alle 10 Millionen plus, das kannst du digital, bringt das gar nichts. Das ist schon naive Ignoranz. Also um das mal ganz direkt zu sagen.
Ja. Und du warst ja auch kürzlich auf der Automatica, habe ich gesehen, warst ja auch sehr aktiv. Das heißt, du hast ja auch mit vielen Unternehmen gesprochen. Was ist so dein Eindruck von der Offenheit für diesen Wandel und wie groß das Risiko vielleicht für selbst für Marktführer, die jetzt ganz sicher im Sattel sitzen, ich sag mal nur Nokia, vielleicht in Zukunft abgehängt zu werden von entweder Startups, die sie durch die Geschwindigkeit rechts überholen oder durch globalen Wettbewerb, die einerseits durch Preis, aber eben auch durch vielleicht eine höhere Geschwindigkeit in digitalen Geschäftsmodellen wie USA oder China an denen vorbeiziehen.
Also per se war der Eindruck auf der Automatica, dass es jede Menge Neuerungen gab. Von dem, was ich an Gesprächen auch als Besucher letztlich auf den Ständen geführt habe, habe ich wenig weg von proprietären Lösungen gesehen oder weniger als erhofft vielleicht auch. Also dass man sagt, hey, das ist nochmal, also wir bauen nicht nur ein Ökosystem um unser Produkt herum, sondern wir schaffen hier wirklich offene Schnittstellen, wir öffnen unsere Steuerung oder wie auch immer. Davon hat man wenig gesehen. Der Fokus der einfachen Zugänglichkeit allerdings, der war gesetzt. Also dass durchaus dass es immer mehr geht in Richtung einfacher, also häufig gerade im Robotikbereich, so einfach wie ein iPhone und. Das ist durchaus zu erkennen. Das ist ein richtiger und wichtiger Trend in meinen Augen. Ist die Umsetzungsgeschwindigkeit die wir da brauchen? hinterfrage ich. Also auch Marktführer sagen, in 2030 muss das so einfach sein wie ein iPhone. Ich würde behaupten, das muss deutlich eher schon funktionieren als 2030. Und was mir eben noch fehlt, ist das Einbeziehen dieses enormen Markt-Know-hows oder dieses enormen Marktwissens, was die Firmen weltweit zur Verfügung hätten, durch so viele Nutzer in der Industrie. Also es gibt ja etliche Experten weltweit, die mit Robotern, Greifertechnik, Fördertechnik und arbeiten. Und ich habe wenig Ansätze gesehen, um dieses Know-how gezielt einzubeziehen. Also ein ganz pragmatisches Beispiel ist, viele Firmen nutzen öffentliche Foren, in denen sich Nutzer untereinander austauschen. Der eine Nutzer sagt, pass auf, ich habe hier folgende Fehlermeldung auf meinem Teach-Panel bekommen, und dann antworten 3 Leute.
Ja.
Das ist ja auch eine Form von Community und vor allem Wissen, was im Markt vorhanden ist. Und Plattformmodelle oder auch unser Plattformmodell versucht genau dieses Wissen zugänglich zu machen und zu konservieren zugunsten der einzelnen Nutzung Wissensgeber. Also dass wir sagen, Mensch, das ist doch total entscheidend. Mach das auch anderen zugänglich für deinen eigenen Benefit. Und das sind Modelle, die erkenne ich noch zu wenig, dass man wirklich in dieser Interaktion, Kollaboration denkt und arbeitet, also vielleicht vielfach denkt, aber noch nicht realisiert. Und das ist etwas, wo wir uns dann mit unserer Plattform auch zumindest gut im Entwicklungstrend sehen und als zusätzlicher Katalysator arbeiten wollen.
Ich dachte, das wäre die letzte Frage, aber dann habe ich jetzt doch noch eine, weil ich habe gerade die Woche so ein bisschen drüber nachgedacht oder auch Erfahrungen gemacht, dass auf LinkedIn, ich sag mal klassischerweise sagen wir eigentlich, Erfolg in Social Media misst entweder über Reichweite, also Anzahl Follower etc. oder Engagement. Jetzt war ich letzte Woche auf dem Tag der Industriekommunikation vom BVK. Da haben mich mehrere Leute unabhängig voneinander angesprochen und gesagt, ey, ich lese regelmäßig deine LinkedIn-Beiträge und die finde ich richtig klasse, ja, die stechen aus der Masse raus. Mhm. Freut mich natürlich erstmal, aber ich erzähle das jetzt nicht, um Eigenlob zu betreiben, sondern mir ist da irgendwie was klar geworden, wo ich dachte, okay, wir wissen natürlich, dass in Social Media etwa 90% nur mitlesen und nicht selber irgendwie Content kreieren. Aber ich glaube, im B2B-Bereich ist es teilweise noch extremer, dass du sehr viel stille Leser hast und dann denkst du vielleicht teilweise, oh, meine Posts interessieren gar keinen, weil ich kriege keine Likes und Shares und sonst was. Das ist aber gar nicht so, sondern das lesen doch mehr Leute, als man denkt. Sie werden nur selber nicht sichtbar. Warum erzähle ich das? Meine Frage ist eben hier, ich sehe auch absolut den Mehrwert von Communities und ich glaube auch, dass die Richtung dahin geht. Ich kenne aber auch schon Beispiele von Unternehmen oder auch Verlagen und so weiter, die das versucht haben. Es ist im B2B echt schwer, weil viele diese Denkweise, sich auch öffentlich oder in sozialen Netzwerken, Communities einzubringen, auszutauschen, im B2B-Bereich einfach noch sehr wenig ausgeprägt ist. Mhm. Wie siehst du das so aus deiner Erfahrung?
Also das ist eine coole abschließende Frage. Weil Social Media oder grundsätzlich sagen wir mal, LinkedIn hat den Anschein, es ist gar kein Social Media, sondern ein professionelles Netzwerk oder B2B-Netzwerk. Ich behaupte, es ist ein Social Media-Kanal mit einem sehr professionellen Anstrich, der jetzt gerade durch Corona auch ein bisschen gelitten hat, weil doch immer mehr auch nicht businessrelevantes veröffentlicht wird. Die Relevanz von LinkedIn ist nicht zu verachten, im Gegenteil. Also ich würde jeder Firma und jedem Nutzer empfehlen, diesen Kanal zu nutzen, weil es ein tatsächlich auch kostenfreier Kanal ist, um Aufmerksamkeit zu schaffen, Brand Awareness zu schaffen. Was ich aber kritisch hinterfrage, ist, dass wenn einzelne Personen Beiträge schalten zugunsten einer Firma, dann sammeln die eine Followerschaft, sagen wir 20.000 Follower, und jetzt verlasse ich meine Firma und gehe zu einer anderen Firma. Dann folgen mir 20.000 Follower und lesen am nächsten Tag dann nur noch rote Nachrichten oder grüne oder wie auch immer, wohin auch immer ich wechsle. Und das ist etwas, das sollten Firmen nicht vergessen, dass in einem, also nochmal, ich hebe hervor, Vertriebsmitarbeiterinnen und grundsätzlich Mitarbeiterinnen einer Firma sollten Social Media aktiv sein, speziell LinkedIn. Gleichzeitig ist es als Firma aber daran, dieses Wissen auch zu konservieren. Und das ist etwas, das leben wir zum Beispiel über die Andugo.io-Plattform anders. Das heißt, wir nutzen eine Art Social Media Interaktion, man veröffentlicht, man postet, aber nicht eine Person, sondern immer die Firma. Der Vorteil davon ist, dieser Beitrag, also auch eine Einzelperson war bei einer Firma, hat ein Kundenprojekt realisiert und jetzt kann ich über dieses Kundenprojekt über Andugo.io schreiben.
Damit ist dieses Wissen konserviert für die Firma und nicht nur das, sondern auch für diese Matching-Logik, die wir im Hintergrund bauen oder die wir im Hintergrund haben, sagen wir es so. Das heißt, was wir machen, ist, wir bauen eigentlich wir bauen ein Social-Media-ähnliches Interaktionskonzept, was Wissen konserviert und an anderer Stelle zugänglich macht. Und anders als bei LinkedIn, da kann ich ja nur in die große weite Welt veröffentlichen, kann ich auch an Duolingo sagen, wer darf es denn lesen? Also es ist eigentlich diese, wir zumindest haben das vielfach schon gehört und gehen auch davon aus, dass es immer mehr zutrifft, ist, dass gerade diese Diskretion, die viele Firmen davon abhält, Social Media zu nutzen, dass wir die umgehen, indem wir sagen, Mensch, es ist aber trotzdem wichtig, dass wir wissen, was dein Portfolio ist, damit du ähnlich geartete Anforderungen oder Anfragen bekommst. Und in diesem Zusammenhang halte ich es halt für ganz wichtig, auch da wieder, tue Gutes und spreche darüber, aber nicht, um dein IP zu verlieren, sondern um es an anderer Stelle zugänglich zu machen und das eben diskret. Und dazu braucht es eine Entwicklung von Social Media hin zu einem wirklichen B2B-Media, nennen wir es Corporate Media. Und das wäre Andugo.io als erster Anspruch dahin.
Super spannendes Thema, da können wir noch eine ganz eigene Folge dazu machen. Weil das ist echt interessant. Ich sag mal, ja, wir haben schon, es gibt ja mehr und mehr Industrieunternehmen, die mit diesen Corporate Influencer-Programmen arbeiten und so weiter. Ja. Da hat man natürlich diese Challenge, was passiert, wenn die gehen. Ich bin da nicht ganz so kritisch. Ich sag einfach, du musst halt auch im Bereich Arbeitskultur und Rewards für deine tollen Mitarbeiter und so weiter ein bisschen anders denken als in der Vergangenheit, halt dafür sorgen, dass die nicht gehen wollen. Richtig. Aber natürlich hat LinkedIn das Interesse, dass du möglichst viel Zeit auf ihrer Plattform verbringst, weil sie natürlich ihr Geld damit machen. Das habt ihr natürlich auch, aber bei euch steht nicht so der persönliche Brandfame im Vordergrund, ne, sondern der Wissensaustausch. Ne?
Darf ich leicht korrigieren, weil das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Je länger man auf LinkedIn browst, genauso wie du sagst, ne, dann verdienen die jedes Mal, macht's Katsching. Also immer wenn ich, und jeder, der sagt, hey, ich hatte gerade 10.000 Impressionen, ist meine erste Rückfrage, und wie viel haben reagiert? Also nicht mit Herzchen, Stern oder Like, sondern was ist die Reaktion davon? Und das ist auch hier ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Kriterien, die Soft-Faktor, die sich gut anfühlen, 10.000 Impressionen, versus langfristig generiert sie daraus Geschäft. Ja, aber kurzfristig nicht denken, nur weil ich jetzt einen Beitrag geschaltet habe, der so viele, dann habe ich kein Neugeschäft generiert. Es ist die Kontinuität, die wichtig ist. So, wir machen das anders. Unser Modell basiert nicht darauf, dass die Leute möglichst bis ins Nirvana browsen und über 100.000 Beiträge scrollen, sondern unser Ziel ist es, über das Verlinken der Wissensbeiträge. Also wie bei LinkedIn sagt die Firma, in dieser Anwendung ist verbaut grün, gelb und rot an Technologien, und dann klingelt bei denen die Alarmglocke und die sagen, hey super, danke, jetzt weiß ich, wie man unsere Produkte verwendet im Markt. Also so trivial ist es. Was wir dadurch aber schaffen, ist, wir setzen Produkte, die einst halt komplett aus Singapur und aus Baden-Württemberg, die setzen wir in Relation zueinander und schaffen damit einen Lösungsraum, der beide Firmen dazu befähigt, überregional mehr Geschäft zu generieren, weil sie einfach sagen können, guck mal, wir funktionieren zusammen. Und unser Geschäftsmodell dahinter ist also, erfolgreiche Matches zu schaffen und nicht Werbung zu verkaufen. Und das ist auch hier wieder ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen Social Media, bleib so lange bei uns, wie du kannst, damit wir dich beeinflussen können, was du in allen möglichen Richtungen siehst und liest und denkst. Versus bei uns ist diese erfolgreichen Matches zwischen individueller Nachfrage und ja, teilweise aufwendigen, aber teilweise auch weniger aufwendigen Lösungen.
Das Problem ist, jetzt habe ich natürlich dann noch eine Frage. Okay, weil jetzt frage ich mich natürlich, wir sprechen in Deutschland immer gerne von dem schönen dreistufigen Vertrieb. Was machen wir denn in Zukunft mit den Distributoren? Brauchen wir die überhaupt noch?
Und zwar, auch hier wäre es doch total charmant, wenn ich sage, ich finde eine Lösung. Ich sitze in Kopenhagen, finde einen Integrator aus Barcelona, der eine Lösung gebaut hat, die ich für mich in Kopenhagen verwenden kann. Und jetzt geht es daran, im Anlagenbau gibt es ganz viele Player, die entscheidend sind. Nämlich einmal den Lösungsanbieter in Barcelona, den Produktanbieter aus München, aus Warschau und aus, also das sind ja Obgreifer, kommt von alles überall her. Und womöglich gibt es vor Ort einen Integrator, der die Lösung, die digitale Lösung oder das Engineering-Konzept aus Barcelona in Kopenhagen realisieren kann. Und außerdem sitzt in Odense ein Distributor für all genannten Produkte. Das heißt, auch hier wird es wieder möglichst einfach zugänglich. Dazu muss man aber transparent machen. Dafür muss ich wissen, wo kriege ich die Produkte. Also ist der nächste Integrator, ist das vielleicht, der nächste Distributor, ist der in meiner Nähe oder kaufe ich vielleicht doch beim Anbieter? Das ist alles auch hier. Wir müssen es muss wissen, es muss zugänglich sein. Und dann wären wir wieder dabei, darf denn ein OEM bei dem Distributor einkaufen oder muss der erst 180 Checks ausfüllen? Erneut, wir kommen wieder, Angebot und Nachfrage müssen sich auf die neuen Möglichkeiten beidseitig anpassen und justieren und nicht von heute auf morgen, sondern, und das habe ich auch jetzt zuletzt im Vortrag wieder erwähnt, wenn ich heute das Wheel of Change oder das Lenkrad um ein Grad drehe im puncto Wandel, dann bin ich halt in 3 Jahren eine große Kurve gefahren. Wenn ich 2 Wochen kein Grad drehe, fahre ich auch keine Kurve. Und das ist etwas, es geht um pragmatische Schritte, um Anfänge, um sich damit auseinandersetzen und nicht um die nächste PowerPoint-Präsentation, die dann alle sagen, das ist total spannend und richtig geil und ab damit in die Schublade.
Ja, besser kann man das eigentlich gar nicht abschließen. Spannend wird natürlich dann auch sein zu sehen, was das für das B2B-Marketing bedeutet. Wenn man eben ganz anders vertreibt, muss man natürlich auch zumindest im vertriebsunterstützenden Teil des Marketings auch anders Marketing betreiben und auch im Sinne von Customer Experience glaube ich, dass die Brand eine viel größere Rolle spielen wird als die Produktqualität. Absolut, eben. Ne? Ja. Mhm. Ja, aber das wäre dann ein Thema für eine nächste Folge. Ich danke dir sehr, das war super spannend, weil das auch sehr viel aufgreift von Gesprächen mit ganz vielen anderen Leuten, die ich in letzter Zeit hatte oder auch von meinen eigenen Messeeindrücken, Hannover Messe, Embedded World war ich jetzt kürzlich. Mhm. Da passiert viel und ich mag es immer, wenn es dynamisch ist und finde es echt klasse, was ihr da macht und hoffe, ja, drück euch die Daumen, dass das was wird und hoffe, dass wir im Austausch bleiben.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, für das super coole Gespräch und ja, bis ganz bald schon wieder. Wir bleiben im Kontakt, so viel ist klar.
Alles klar, danke dir. Ciao.
Bis dahin. Ciao.